Hallo und herzlich willkommen, da bin ich mal wieder, nach 2 Monate Pause. Ich glaube, das könnte so ein Rhythmus werden, alle 2 Monate. Möglicherweise habe ich das beim letzten Mal schon erwähnt. Ich bin jedenfalls wieder da. Ihr hört den Ausfasernd-Podcast und ich falle hier mal wieder mit der Tür ins Haus. Ich möchte mich trotzdem ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die mir die Stange halten, die kommentieren, die mir in irgendeiner Weise Rückmeldung zu meinem Podcast geben. Das finde ich großartig. Macht weiter. Vielen Dank. Ich freue mich. Ich freue mich über eure Wortmeldungen. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder aufnehmen kann, nachdem wir hier auch die letzten Wochen echt krankheitsgebeutelt waren. Ich eigentlich tatsächlich im Februar eine Folge raushauen wollte und das irgendwie so gar nicht ging. Also das kleine Kind ist ja jetzt in die Kita gestartet und wer mit Kindern zu tun hat, kennt das vielleicht. So das erste Kita-Jahr ist irgendwie tatsächlich die Hölle. Ich weiß nicht, wir sind ständig krank. Also nicht nur das Kind, sondern auch irgendwie alle anderen in dieser Familie. Gut, aber jetzt ist März, Ende März sogar, Frühlingsanfang ist vorbei und es kann nur aufwärts gehen. Das hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall wollte ich noch auf eine Aktion hinweisen, die Susanne vom Handgemacht-Podcast gerade, zu der sie aufgerufen hat und die ich absolut großartig finde und auch jedes Mal, wenn ich ihren Podcast höre, mache ich da quasi mit. Das Ding ist nämlich, wenn ihr den Podcast hört, macht doch irgendwie ein Foto, wenn es geht. Es sei denn, ihr hört den Podcast beim Autofahren, dann macht bitte kein Foto. Dann könnt ihr das Bild, also wenn ihr das auch machen wollt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich auch Bilder von euch bekommen würde, sei es auf Twitter oder Instagram oder auch in meinem Thread, wo ihr mich hört, wo ihr den Podcast hört. Das ist irgendwie total spannend zu wissen, wo ihr da draußen seid, was ihr macht. Also bei mir ist es eigentlich immer ziemlich simpel. Ich höre Podcasts irgendwie auf dem Weg zur oder von der Arbeit oder wenn ich sonst irgendwo auf dem Weg irgendwo hin bin. Und am Wochenende, wenn ich die Wäsche mache. Und manchmal noch, während ich nähe oder stricke, aber dann eigentlich eher seltener. Aber trotzdem lässt sich da irgendwie meistens doch irgendwie ein Motiv draus finden in dem, was ich da gerade mache. Und gerade diese kleinen Mini-Einblicke in so verschiedene Alltage, die finde ich ja irgendwie gerade spannend. Also, wenn ihr mir das auch zukommen lassen wollt, würde ich mich richtig dolle freuen. Das fände ich total super. Was gibt's sonst? Eigentlich nichts und deshalb, oder nichts, was mir einfällt, ich bin heute irgendwie auch ziemlich, also es gibt ein Segment, auf das bin ich richtig gut vorbereitet und auf die anderen eher nicht. Ihr werdet dann schon merken, auf welches gut vorbereitet oder einigermaßen gut vorbereitet bin ich auch auf das Segment Glückskeks. Den habe ich heute nämlich schon mal ausgepackt und weil wir so viel mit Krankheiten zu tun hatten, gibt es jetzt auch wieder einen Pechkeks. Der passt, glaube ich, besser zur Stimmung. Gerade dieses rabenschwarze Ding. Wenigstens ich habe ein bisschen Mitleid mit dir. Ich, ein kaputter Keks. Ja, das passt doch wie Faust auf Auge, ne? Danke, lieber Keks. Ja, ich kann gut jammern. Nimm das nicht so ernst. Ich nehme mich selber auch nicht so ernst. Ich jammer einfach gerne. Also, dann starten wir mal. Was habe ich denn geschafft so in den letzten 2 Monaten, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? Mir doch egal. Ich lasse das jetzt so. Ich habe genäht. Und zwar ein sehr kleines Kleid, Größe 92, zum Kindergeburtstag, also für den ersten Geburtstag eines bekannten Kindes. Es ist herzallerliebst geworden. Ich hätte es am liebsten behalten, aber ich habe partout nicht reingepasst. Also es ist aus einem knatschgelben Oberstoff mit irgendwie vielen bunten Erdbeeren darauf. Und ich habe das Kleid dann, eigentlich wurde in dem Schnittmuster, also so ein typisches Überziehkleid, also oben so ein lockeres Ärmel, so armfreies, wie nennt man das denn? Also ärmelloses Kleid zum Drüberziehen. Und hat dann irgendwie so einen gerüscht angesetzten Rock. Und im Original ist eigentlich nur nur das obere Teil gefüttert. Und ich habe dann aber einfach das Kleid komplett gefüttert und habe dann den Rock sozusagen so zweilagig gemacht und den unteren, also ich habe das dann mit einem knallroten Stoff gefüttert, der das Rot von den Erdbeeren wieder aufgenommen hat. Und der schaute dann eben unten als zweite Lage unter dem gelben Rock auch noch auf so ein paar Zentimeter raus. War sehr süß und die Kleine, die Kleine hat sich nicht gefreut. Hier ist es, glaube ich, relativ wurscht. Sie hätte, glaube ich, lieber einen Ball gehabt, aber die Mama hat sich gefreut. Sagen wir es mal so. Dann habe ich natürlich auch noch was für mich genäht. Und zwar, da kann ich bei der Gelegenheit gleich etwas ankündigen. Falls ihr den Podcast von Muriel noch nicht hört, den Nahtzugabe 5 cm Podcast und aber gerne näht, dann solltet ihr das schleunigst nachholen und auch diesen Podcast in euren Podcatcher eurer Wahl hinzufügen. Es ist ein Interview-Podcast und sie spricht immer mit ganz vielen verschiedenen Bloggerinnen über deren Blogs und über deren Näherfahrungen. Und mit letztens hatte ich ein ganz langes Gespräch mit der Muriel. Und dieses ganz lange Gespräch haben wir auch aufgezeichnet. Das wird dann wohl mal ein Zweiteiler. Also es steht jetzt noch keine Veröffentlichung fest, aber deshalb ihr solltet den Podcast abonnieren und dann habt ihr auch die Chance, mich zu hören. Auf jeden Fall, wenn ihr mich hier noch nicht genug gehört habt. Auf jeden Fall näht die Muriel seit einer gewissen Zeit ganz viele Bodies für sich selbst. Und ich trage gerne Bodies und habe mich dann in dem Gespräch tatsächlich von ihr anstecken lassen, mir auch einen Bodyschnitt zu besorgen. Und habe mir dann zwei Bodies genäht. Und ich bin hellauf begeistert. Also ja, vom Tragekomfort mag ich die generell einfach schon. Ich hatte halt immer mal so gekaufte. Aber jetzt so selbst genäht. Und es ist ja tatsächlich, also es ist unglaublich schnell zu nähen. Also es ist eigentlich genauso unaufwendig wie ein Langarmshirt zu nähen. Also man muss nicht viel mehr machen als bei einem Langarmshirt. Also statt den Saum unten muss man dann eben die zwei Beinausschnitte noch quasi einfassen. Das funktioniert eigentlich wie beim Halsausschnitt, also mit so einem Jersey-Streifen oder auch mit einem Bündchenstreifen werden die Beinausschnitte nochmal eingefasst und dann diesen Schrittverschluss sozusagen, da wird nochmal ein Stück Webstoff auf den Jersey aufgenäht und da kommen dann irgendwie so ein paar Druckknöpfe dran. Und das war's dann eigentlich auch schon. Also es ist tatsächlich also komplett einfach, ganz schnell zu nähen. Also ich glaube, wenn man ein bisschen Übung hat und der Schnitt dann so passt, wenn man den dann fertig hat, in richtig angepasst, dann ist das, glaube ich, irgendwie so ein 2-Stunden-Ding, sich so einen neuen Body zu nähen. Und ja, also ich habe zwei genäht, bin begeistert und werde, glaube ich, auch tatsächlich noch mehr nähen. Also jetzt haben die einen simplen Rundausschnitt und ich werde jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen rumexperimentieren, sozusagen den Teil von der Taille aufwärts. Müsste man ja eigentlich auch mit jedem x-beliebigen anderen Shirt, also figurbetonten Shirtschnitt ersetzen können. Also vielleicht auch Raglan oder Wasserfallschnitt oder ein U-Boot-Ausschnitt oder dergleichen. Also und da ich ja irgendwie, ich trage ja gerne Röcke und ich habe relativ lange Beine und im Winter trägt man ja so Unterrücken-Strumpfhosen und lange Beine und Strumpfhosen, dann ist das irgendwie immer, dass dieser Schritt von dieser Strumpfhose dann irgendwie immer rutscht. Und es ist die Hölle. Es ist die Hölle, wenn dieses Ding da irgendwie, wenn man da irgendwie durch die Stadt läuft und dann hängt dieser Strumpfhosenschritt da irgendwie. Ich hasse es. Und deshalb Bodies, weil die macht man dann nämlich über der Strumpfhose zu und dann rutscht die nicht. Und genauso gut kann man irgendwie ganz entspannt 100 Mal am Tag seine Arme heben und wieder senken. Und ja, ich kann an unserer mobilen Pause, diese kleine 15-minütige Sportveranstaltung, die es bei uns auf der Arbeit gibt, ich kann an der mobilen Pause in meinem Bürorock teilnehmen und kann da irgendwie Arme hoch, Arme runter, Arme zur Seite machen und muss nicht danach irgendwie 100 Mal irgendwas an mir rumzippeln, weil mein Pullover hochrutscht und alle Welt sieht irgendwie meinen Bauch oder das, was ich unter meinem Pullover trage. Es ist toll, ich liebe Bodies. Ja, also ich bin jetzt auch im Body-Näh-Fieber. Das passt ja auch irgendwie dazu, dass ich eigentlich eh gerade ziemlich einen Bedarf an Shirts habe. Dann kann ich die auch einfach alle als Bodies nehmen. Ja, und was habe ich noch genäht? Ja, bei dem einen Jersey war dann auch noch Stoff ausreichend übrig für zwei Panties, also zwei Unterhosen. Also habe ich auch noch zwei Unterhosen genäht. Ja, und dann ein weiteres Teil angefangen, aber das ist noch nicht fertig. Deshalb werde ich in der nächsten Rubrik davon berichten, weil gestrickt habe ich auch noch. Ich habe einen ungeliebten Wollmeisestrang zu einem braunen Dreieckstuch verstrickt und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und wenn nicht, dann nochmal in Kurzfassung auf der Strickmaschine 3 Maschen angeschlagen und immer auf der einen Seite dann in jeder zweiten Reihe eine Masche zugenommen und dann einfach so lange hin und her auf der Strickmaschine glatt rechts gestrickt, bis die Wolle fast alle war. Und das ist dann so ein asymmetrisches Dreieckstuch. Es ist nicht sonderlich groß, aber es fällt, also es rollt sich dann an den Rändern natürlich ein. Aber es, ja, es fällt sehr schön und das hat mein Mann zum Geburtstag bekommen und finde das auch super. Also das kratzt ihm nicht und ja, ist seine Farbe, steht ihm gut, ist warm, ist nicht so ein riesen monströses Schalgedings, sondern einfach nur so ein kleines Tuch. Habe ich ihm ja nur gestrickt, weil er mir irgendein schwarzes kleines Dreieckstuch, was eigentlich meins war, nämlich immer geklaut hat. Mein Mann neigt dazu, mir Handtaschen und Schals zu klauen. Das finde ich irgendwie nicht nett. Naja, jedenfalls, das ist fertig geworden. Und dann hatte ich noch zwei pinke Pussyheads gestrickt und die habe ich verschenkt. Und das war es dann eigentlich an fertig gestrickten Sachen. Also, ach ja, gesponnen habe ich nichts fertig. Wie sollte es auch anders sein? Das kommt dann erst zur Tour de Fleece wieder. Ich bin aber hier gerade nebenbei. Also sind wir gerade bei den Wips. Gut, und das wäre dann sozusagen die Überleitung zum Spinnen. Ja, ich spinne. Ich spinne immer noch den Fasertausch von der letztjährigen Tour de Fleece. Ja, es ist März. Ich sollte mich langsam beeilen. Dann könnte ich, wenn ich mich jetzt beeile, vielleicht doch mir genehmigen, falls es wieder einen Fasertausch gibt, dieses Jahr daran teilzunehmen, wenn ich das bis dahin alles versponnen habe. Aber ich möchte an der Stelle eigentlich auf ein total tolles Projekt aufmerksam machen, was Jules und die Ziska das lässt sich bei Twitter und Instagram verfolgen, die haben das Projekt 35 € Wolle gestartet. Also sie haben überlegt, was müsste eine handgesponnene Wolle also kosten. Beziehungsweise, also sie sind von 100 Gramm Wolle wohl ausgegangen und dann das Material, was die Fasern kosten und dann den Mindestlohn, der ja im Moment bei 8,84 € liegt. Davon sind sie ausgegangen und haben versucht, zu dem Preis quasi 100 Gramm handgesponnenes Garn in Sockenwollstärke zu produzieren. Also es ist bei beiden eher so Richtung Richtung Sportway Decay geworden, das Resultat, aber es ist unglaublich spannend, also die Bilder, die haben ganz viele Bilder gepostet, immer die Zwischenschritte und haben immer ganz akribisch die Zeit gestoppt, die sie für eine Faserportion gebraucht haben. Und also sie sind tatsächlich beide hingekommen an der Zeit, die sie sich gesetzt haben, so dass es am Ende zwei Stränge Wolle fertig geworden sind, die quasi für 35 Euro, wenn man sie so verkauft, den Mindestlohn für die Spinnerin rausgeben sozusagen. Und ja, also ist auf jeden Fall sehr spannend und auch die umliegende Diskussion noch um den Wert von Handarbeit. Also wenn ihr in diesen beiden Netzwerken irgendwie auch aktiv seid, dann schaut euch das an, wenn ihr es nicht eh schon macht. Das ist sehr spannend und ja, also ich glaube, das, was ich hier spinne, ist eher so eine 350 Euro Wolle oder so. Nein, also noch mehr, glaube ich. Weil ich spinne ja die einzelnen 10 Gramm Portionen, spinne ich auf der Supportspindel so nebenher. Und ich glaube, ich brauche für eine 10 Gramm Portion auf der Supportspindel zu spinnen schon 3 Stunden, glaube ich. Und dann sind sie noch nicht verzwirnt und alles. Also ja, also es ist schon eine andere Hausnummer als das Garn, was die beiden da gesponnen haben. Weil sie haben das natürlich auf dem Rad gesponnen und ich glaube, wenn man mit der Spindel spinnt, ist es nochmal anders. Also mit der Fallspindel, da kann man nochmal deutlich schneller werden. Also Supportspindeln ist, glaube ich, schon so das langsamste mit, wie man spinnen kann. Also doch, ich glaube, es ist das. Also ich glaube, ich brauche am längsten dabei. Aber für mich ist es ich mag es gerne, weil ich es eben im Sitzen machen kann, während ich irgendwas anderes mache und da nicht irgendwie. Also im Sitzen mit der Fallspindel, da ist mir die Distanz irgendwie von meiner Hand bis zum Boden sozusagen einfach immer zu gering. Das ist mir, da muss ich irgendwie zu oft die aufwickeln. Deshalb ist für mich im Sitzen Spinnen immer Supportspinnen. Ja. Stricken. Ja. Ich stricke immer noch den True Fans Pullover. Ja, auch dem werde ich sicherlich noch eine Weile stricken, weil ja, ich habe einfach zu viel anderes, was ich mache und ja, dann kommt ja noch dieses ganze, ja, was ich dann später vielleicht noch mal ein bisschen berichte. Also zu viel von allem. Nicht zu viel. Es ist nicht so, dass es mich stört, dass ich zu viel mache, sondern es ist eher so, ich mache ja gerne die Sachen, aber ich habe halt immer so, es sind so viele Sachen, die ich gerne mache und dann kommt für die Einzelnen irgendwie immer so wenig Zeit bei rum. Aber das macht nichts. Auch so wird irgendwann im Laufe dieses Jahres wird auch dieser Pullover fertig sein. Also bin da zuversichtlich, dass der 2017 noch gewaschen und gespannt und getragen wird. Ja, nähen. Nähen, genau. Ich habe ja gesagt, dass ich noch ein angefangenes Projekt habe. Und zwar mal wieder einen Hosenrock. Eigentlich wäre der schon längst fertig, wenn das kleine Kind nicht krank gewesen wäre. Weil eigentlich wollten wir auf eine Party gehen und da wollte ich den anziehen. Und es hätte auch nur noch irgendwie an einem Abend irgendwie eine Stunde, also es fehlt quasi nur noch der Bund und der Saum. Aber dann mussten wir diese Party absagen, weil das Kind eben krank war und wir ja nicht irgendwie das ein krankes Kind der Babysitterin überlassen wollten. Und dann hatte ich auch irgendwie keinen Anlass, den Hosenrock am Abend vor der Party noch zu Ende zu nähen. Also liegt er jetzt erstmal. Aber er wird toll und es ist ist aus dem gleichen Stoff, wie ich mir letztes Jahr schon mal eine kleine Jacke genäht habe, also so eine Art Jeansstoff, aber mit Paisley-Muster eingewebt. Also von der Farbe her wie ein Jeansstoff, aber es ist eigentlich, glaube ich, so ein Kunstfaserstoff und der hat so ein eingewebtes Paisley-Muster, so ein bisschen damastmäßig. Also ein schöner Stoff, ein bisschen festlich, und ich glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Ensemble für Feste, von denen ich ja irgendwie noch ein paar dieses Jahr habe, auf die ich gehen werde. So ein paar Hochzeiten und meine Großeltern feiern Diamantenhochzeit, unvorstellbar. Da kann ich auch sowas irgendwie noch ganz gut gebrauchen. Ja, und ansonsten habe ich gerade mit Nähen noch ganz viele Pläne, was ich noch nähen werde jetzt. Also ich habe auch die Strickmaschine jetzt nach dem Tuch dann doch mal wieder abgebaut, so weil ich gemerkt habe, also eigentlich hatte ich sie immer aufgebaut. Hier stehen die Strickmaschinen in meinem Nähzimmer, allerdings war dann mein Zuschneidetisch halt immer belegt. Und dann habe ich, ja, das hatte dann irgendwie zur Folge, dass ich eigentlich weder die Strickmaschine besonders häufig genutzt habe, noch besonders viel genäht habe, weil ja der Zuschneidetisch belegt war. Also habe ich jetzt gesagt, okay, ich baue die Strickmaschine jetzt ab. Und habe dann wenigstens den Zuschneidetisch wieder frei, und es war tatsächlich erfolgreich. Also ich habe dann gleich direkt wieder das Nähen gestartet. Das ist auch gut. Ja, so sieht's aus mit den aktuellen Handarbeiten. Relativ wenig, aber so, wie war dieses Sprichwort? Naja, ich fange lieber nicht mit Sprichworten an, also irgendwas mit Eichhörnchen und so. Kommen wir lieber zu Alles korreliert. Da habe ich heute ein richtiges Thema euch mitgebracht. Und zwar hatte ich das auch irgendwie schon mal in meinem Thread, glaube ich, angesprochen. Es geht um den Begriff Talent. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich auch irgendwie neuerdings so Dinge mit Malen und Zeichnen und so mache, und dann aber auch im Handarbeitssegment hört ihr sicherlich oft, wenn ihr Leuten, die nicht handarbeiten, irgendwie davon erzählt, dass ihr strickt oder spinnt, dann kommt ja auch manchmal dieser Spruch, oh, da hätte ich überhaupt kein Talent für. Und wenn ihr so handarbeitet, denkt ihr euch dann, naja, das ist auch irgendwie nicht so Talent, was man da braucht, sondern es ist halt ja eine Handarbeit. Also das ist ein Handwerk, und das lernt man. Und komischerweise ist im musikalischen und im künstlerischen Bereich wird es noch viel, viel mehr an diesem Talentbegriff irgendwie immer festgehalten. Also ja, jemand hat ein musisches Talent oder ein künstlerisches Talent, also eine überdurchschnittliche Fähigkeit in einem bestimmten Gebiet. Und es wird gerne als irgendwie sowas Angeborenes gesehen. Also ja, so da, ich glaube, das Klischeebild ist ja irgendwie Mozart als das musikalische Genie. Der Mozart konnte mit 4 Jahren schon ganz komplizierte Klavierkonzerte spielen. Ja, aber Mozart hat im Alter von 4 Jahren auch irgendwie schon an die 1000 Klavierstunden bei seinem Vater gehabt. Und ich glaube, ein anderes Kind oder auch ein anderer Mensch, der schon etwas älter ist, kann nach 1000 Klavierstunden auch ziemlich gut Klavier spielen. Und also es ist eher so, ja, Talent. Also ich bin dazu übergegangen, also auch in meinen Zielen, mir das Zeichnen und das Schreiben, also so Handlettering und Kalligrafie und Schrift und was ich gerade alles so nebenbei noch so ein bisschen versucht zu lernen, habe ich mich irgendwie von diesem Talentbegriff gelöst, sondern für mich ist das jetzt, ich bin dazu übergegangen, Talent als ein Konstrukt anzusehen, ein Konstrukt, was eigentlich nicht richtig ist, also nicht stimmt. Wir sind wir haben keine angeborenen Talente. Also es ist nicht so, dass wir irgendjemanden, der noch nie in seinem Leben einen Stift in der Hand hatte, irgendwie mit 25 einen Bleistift geben und sagen, zeichne, und dann irgendwie das große Meisterwerk rauskommt. Ich glaube, es geht eher darum, dass Talent etwas ist, ja, ein Talent in einem Bereich hat man, wenn man in diesem Bereich irgendwie das immer und immer wieder tut, weil man eben Spaß dran hat. Also Aristoteles sagte wohl, wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Und ich finde, das trifft es auch schon gut. Also wenn ich immer wieder zeichne, wenn ich immer wieder stricke oder sticke oder ja, solche Sachen mache, dann werde ich gut darin. Dann habe ich Übung. Und dann kann ich es auch irgendwie unter widrigen Bedingungen plötzlich. Also wenn ich eine große zeichnerische Übung habe, dann reicht es eben auch, wenn man mir irgendwie ein Stück Holzkohle und ein olles Frühstücksbrett in die Hand gibt und ich kann da drauf trotzdem irgendwie eine tolle Zeichnung schaffen. Jedenfalls habe ich irgendwie versucht, weiter zu diesem Begriff Talent zu recherchieren, woher das kommt und auch, ob das jetzt tatsächlich ein reines Konstrukt ist oder ob es auch wirklich sowas wie ja bestimmte Gene oder irgendwas Angeborenes an Talent gibt. Ich muss gestehen, ich habe nicht so viel Literatur gefunden. Also ich habe zwei Bücher gefunden. Das eine war von Daniel Coyle. Es gibt ein Buch, das heißt Die Talentlüge. Das habe ich aber nicht gelesen, weil das war in der Online gerade nicht verfügbar, sondern ich habe nur so eine Talent to go. Das war so ein, ist, ja, also es ist nicht wirklich empfehlenswert. Es läuft ein bisschen in die Rubrik, also so Lebensratgeber. Also es steht viel so ein Business und Sport und Motivationsblabla Gedöns drin, was mich jetzt so gar nicht interessiert. Aber ich habe, also ihr braucht das Buch nicht lesen. Ich habe euch das, was tatsächlich zu Talent wichtig ist, quasi rausgefiltert und werde euch davon jetzt berichten. Er schreibt nämlich auch, das Talent, also eine Kombination aus intensiver Übung und Motivation ist. Und er geht so grob von einer 10.000 Stunden Regel aus. Also 10.000 Stunden, das ist ungefähr was Weltklasse-Akteure in ihr spezielles Können drin investiert haben. Also ein Tennisprofi hat ungefähr 10.000 Stunden trainiert, bevor er an dem ersten großen Turnier teilnimmt. Und da ist auch irgendwie der Bezug zur Kindheit für mich, den ich jetzt daraus geschlossen habe. Wenn sich Kinder für irgendeine Sache ganz besonders interessieren, dann vertiefen sie sich ja wirklich stundenlang in diese eine Sache. Und dann kommen diese 10.000 Stunden, die es braucht, um eine bestimmte Sache zu lernen, glaube ich, ganz leicht zusammen. Beziehungsweise sind diese, wenn ein Kind irgendwie 10.000 Stunden in seiner Kindheit gezeichnet hat, dann hat es einfach seine Auge-Hand-Koordination und seine Motorik so weit trainiert, dass dann eben der andere Leute, die das so mitbekommen und eben diese Fähigkeit nicht haben, eben von Talent oder von Genie oder von ja, das ist angeboren sprechen. Aber ich glaube, es ist eher so ein Nerd-Ding, also wenn man sich in so eine Sache so richtig reingräbt und da Zeit und Raum vergisst und das, weil man einfach so viel Spaß dran hat und das so toll ist und dann auf diese Weise irgendwie immer besser wird. Und das, ich glaube, das können Kinder irgendwie noch richtig gut. Beim Zeichnen ist ja im Endeffekt auch eben so ein Handwerk. Ihr merkt, ich komme immer auf das Zeichnen zurück, weil das gerade mein Thema ist, Zeichnen zu lernen. Zeichnen besteht ja irgendwie aus einzelnen Schritten, aus einzelnen Dingen, die man lernen muss, auch zu sehen und dann umzusetzen. Also eigentlich ganz einfach. Kanten und Linien sollte man erkennen. Also wenn man, ich gehe jetzt vom Zeichnen, also stimmig etwas nach der Natur zeichnen. Also stimmig meine ich nicht, dass es fotorealistisch ist, aber stimmig im Sinne, dass die Proportionen passen und dass ja, dass die Proportion und Perspektive passen, dass ein Bild entsteht, wo man das Gefühl hat, das gibt irgendwie die Situation wieder auf eine lebendige Art und Weise. Und ja, dazu gehört eben Kanten und Linien zu erkennen, also welche Linien in einem Motiv sind wichtig, auch Negativräume zu erkennen, wie sieht die Fläche aus, in der mein Motiv nicht ist, wie stehen diese ganzen Negativräume, Kanten und Linien in Beziehung zueinander, also in Perspektiven, Proportionen und Winkel, wo ist Licht, wo ist Schatten, und das Ganze gibt dann irgendwie das ganze Bild sozusagen. Und diese Einzelfähigkeiten, die ich mir jetzt auch nicht ausgedacht habe, die kann man irgendwie auch so in Zeichenbüchern in der Form so nachlesen. Aber es ist irgendwie plausibel, dass ich, ja, wie sich Schreiben lernen irgendwie aus bestimmten Einzelschritten zusammensetzt oder Lesen lernen, setzt sich eben dieses Zeichnenlernen auch aus so diesen einzelnen Dingen zusammen. Und das lässt sich lernen. Und das lässt sich wie ein Handwerk lernen. Und das hat irgendwie nichts mit, ja, es gibt vielleicht manche Kinder oder manche auch Leute, die dieses Prinzip mit diesen Einzelfähigkeiten selbst schon mal erkannt haben, ohne es irgendwie gelernt zu haben, die es von sich aus, diese spezielle Art zu sehen, die man für stimmiges Zeichnen braucht, gelernt haben. Von einfach, ja, durch Üben oder ja durch Selbsterkenntnis. Und es gibt eben Leute, die diese Art zu sehen nicht von selbst gelernt haben, aber die können sie lernen und dann können die auch zeichnen. Ja, also jetzt bin ich wieder komplett von dem Talent von Daniel Coyles Buch abgekommen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das Wichtigste in dem Buch ist für mich die Erkenntnis auch, dieses Ding üben. Talent ist Übung und Leidenschaft. Und er sagt wohl auch, wenn Talent sozusagen von den Genen bestimmt ist, dann gibt es kein Gen für Zeichnen, sondern dann gibt es ein Gen für Sturheit. Und ein Gen für den Drang, etwas zu lernen, und ein Gen für Selbstdisziplin. Und diese Charaktereigenschaften, die ich jetzt auch irgendwie nicht auf Genen verorten würde, sondern eher, ja, irgendwie, also nicht als irgendwas Angeborenes, sondern auch als, ich glaube, ich komme so, ja, ich bin schon halb im nächsten Buch, ohne irgendwie das überhaupt besprochen zu haben. Jedenfalls, das finde ich irgendwie einen sehr, sehr annehmbaren Gedanken und eine Schlussfolgerung, die ich aus dem Buch mitgenommen habe. Also, ja, Sturheit, Drang zu lernen und Selbstdisziplin, das ist das, was irgendwie ein Talent ausmacht. Eine Sache hat er natürlich in seinen Forschungen doch noch festgestellt, dass also eine Änderung im Gehirn, die Übung bewirkt, die deckt sich auch mit anderen Erkenntnissen der Wissenschaft, nämlich dass sich Angewohnheiten, also wenn man etwas, eine Angewohnheit loswerden möchte, ist es sehr, sehr, sehr viel schwerer zu sagen, ich mache das jetzt einfach nicht mehr, als zu sagen, ich mache jetzt statt dem, was ich nicht mehr machen möchte, etwas anderes. Weil neue Sachen zu verankern, neue Gewohnheiten zu festigen und aufzubauen, ist viel, viel einfacher, als alte Gewohnheiten abzulegen. Und also Daniel Coyle bezieht das auch auf das Myelin. Das ist ein Stoff, ich weiß nicht, ob ihr noch so weit in Biologie aufgepasst habt und das noch gegenwärtig habt. Das ist ein Zeugs, was sich als Isolator um die Nervenbahnen wickelt. Und je mehr Myelin um einer Nervenbahn drum ist, Und umso besser leitet diese Nervenbahn. Und je besser sie leitet, umso besser kann dann diese jeweilige, ja, sei es irgendwie eine Art von Bewegung oder also eine bestimmte Sache, die für diese neurologischen Nervenbahn da irgendwie zuständig ist. Und jedenfalls dieses Myelin um den reichert sich an durch Training und Übung. Sind wir wieder beim Üben. Oder auch bei Gewohnheiten. Also wenn ich eine Sache immer und wieder mache, wenn ich zum Beispiel die Verknüpfung Bushaltestelle Zigarette, die möchte ich gerne loswerden, weil ich aufhören möchte zu rauchen, dann ist es eben einfacher, da eine neue Verknüpfung zu schaffen, indem ich irgendwie sage, Bushaltestelle, weiß ich nicht, auf den Fersen wippen. Und das mache ich immer wieder und dann baut sich um diese Verknüpfungsnervenbahn auch eine dickere Myelinschicht auf. Und die bleibt dann. Das ist nämlich der Nachteil. Deshalb kriegt man dieses andere Bushaltestelle Rauchen so schnell nicht wieder los, weil sich Myelin, wenn es einmal aufgebaut ist, sozusagen nicht wirklich wieder abbaut. Deshalb es ist es leichter, eine neue Fähigkeit sozusagen dazu zu erwerben, als eine alte wieder abzulegen. Das ist, ich stelle das gerade auch, ich mache da auch gerade einen kleinen Selbstversuch. Ich ändere nämlich mal wieder meine Handschrift. Also das habe ich irgendwann mit 14 schon mal gemacht. Da fand ich das irgendwie schick, nach links gerichtet geneigt zu schreiben. Und mittlerweile finde ich das irgendwie nicht mehr so schick und möchte das gerne wieder loshaben. Und deshalb übe ich jetzt gerade Schreiben. Und ich habe tatsächlich... habe gerade im Moment bin ich in einem Zustand, in dem ich tatsächlich zwei Handschriften parallel beide gut beherrsche. Also ich muss mich kurz, bevor ich anfange zu schreiben, auf die konzentrieren, auf die Art und Weise, wie ich gerade schreiben will. Wenn ich mich nicht konzentriere, dann falle ich automatisch in meine alte Schreibweise zurück, weil die neue noch nicht so sehr gefestigt ist. Aber die Wenn ich mich dann kurz konzentriere auf die neue Schreibweise, dann schaltet mein Gehirn sofort auf die neue Handschrift um. Und dann schreibe ich in der. Und es war nicht wirklich ein Problem, das irgendwie zu ändern. Also wahrscheinlich habe ich jetzt einfach zwei fette Handschrift-Nervenstränge im Gehirn, die ich mir dann... die beide irgendwie dick mit Myelin umwickelt sind und von denen ich mir jetzt einen aussuchen kann. Ja, auf jeden Fall, das ist die gute Nachricht. Dieses Myelin lässt sich auch im hohen Alter noch aufbauen. Also das ist jetzt nicht irgendwie was nur Kinder oder was ab einem gewissen Alter sich irgendwie nicht mehr bildet. Also das ist ja auch irgendwie der Begriff Neuroplastizität geistert ja auch mal durch die Gegend. Und auch da ist es ja gesagt, dass das Hirn kann sich bis ins hohe Alter ändern. Also wir müssen nicht für immer und ewig so bleiben, wie wir jetzt sind, wenn uns das nicht passt. Also wir sollten uns um Himmels Willen bloß nicht von irgendwelchen anderen Leuten ändern lassen, aber wenn wir uns selbst ändern wollen oder etwas Neues ändern wollen oder einfach nur eine Gewohnheit loswerden wollen, dann go, kein Problem, macht. So, das ist jetzt so meine Recherche. Und dazu das zweite Buch. Komme ich jetzt zum zweiten Buch. Es ist, glaube ich, jetzt sehr wirr. Also, wenn ihr zu diesem Segment irgendwie Fragen habt, dann bitte schreibt sie mir und ich versuche das dann irgendwie nochmal aufzudröseln und vielleicht versuche ich das beim nächsten Mal dann einfach nochmal zu besprechen. Und vielleicht lese ich auch einfach nochmal ein anderes Buch für euch, wenn es das dann irgendwie gibt. Also, ne, wenn euch Talent weiter begeistert, so wie mich, dann lasst es mich wissen und ich recherchiere und ihr müsst dann bloß wieder 2 Monate warten, aber das geht fair vielleicht. Ja, das andere Buch fand ich empfehlenswerter. Ist von Carol Dweck, eine Psychologin, und heißt Selbstbild. Also auch, also empfehlenswerter als das andere, sagen wir es mal so. Auch dieses Buch würde ich jetzt wieder in die Rubrik Ratgeber Persönlichkeitsentwicklung einsortieren. Aber Carol Dweck ist Psychologin. Sie arbeitet an der Stanford University und hat da auch ganz viele Untersuchungen und Forschungen zu dem Thema gemacht und hat das Ganze das Thema Selbstbild nämlich, also wie nehme ich mich wahr und was hat das für Auswirkungen auf mein Handeln. Damit hat sie sich intensiv auseinandergesetzt und hat das Ganze in dem Buch, würde ich sagen, eher so ein bisschen populärwissenschaftlich aufbereitet. Also es ist nicht dafür, dass es ihr braucht keine Angst haben, dass es von einer Psychologin, die an einer Universität arbeitet, geschrieben wurde. Das Buch ist gut verständlich geschrieben und hat im Endeffekt, es lässt sich auch ganz kurz eigentlich zusammenfassen. Sie hat dort festgestellt in ihren Forschungen, dass es zwei Arten von Selbstbildern gibt. Also wie sehe ich mich selbst? Und das hat eben auch Auswirkungen auf nachher, was bedeutet der Begriff Talent für mich, oder wie gehe ich mit diesem Begriff Begabung um? Sie sagt, es gibt ein statisches und ein dynamisches Selbstbild. Also ein statisches Selbstbild ist klar, ich bin statisch, also Menschen mit einem statischen Selbstbild gehen davon aus, dass sie so sind, wie sie sind, und dass sie unveränderlich sind, dass sie in bestimmten Bereichen vielleicht eine Begabung haben und dass sie aber diese Begabung auch nicht unbedingt herausfordern sollten. Also sie sollten nicht unbedingt in Wettbewerben antreten, weil dann kommt möglicherweise jemand, der besser ist als sie, und dann ist das mit dieser Begabung auch wieder hinfällig. Also das ist so dieses statische Selbstbild. Das ist, sie sehen eine Fähigkeit als etwas, das unter Beweis gestellt wird. Und das da im Gegenzug ein dynamisches Selbstbild, dass die sehen in einer Fähigkeit oder in einer Begabung etwas, was wir durch Lernen verbessern. Also diese zwei Welten, statisch Talent beweisen, dynamisch Grenzen überwinden und etwas Neues lernen. Und im Endeffekt ist ihr Buch ein Plädoyer dafür, dieses statische Selbstbild zu verlassen, weil es eben zu nichts führt, wenn man irgendwie stehen bleibt sozusagen. Und sie gibt halt so ein bisschen Anregungspunkte, wie wir da auch hinkommen können, so ein dynamisches Selbstbild zu entwickeln. Und auch wie Menschen mit dynamischen Selbstbildern zum Beispiel mit Erfolg oder mit Misserfolg umgehen. Also bei einem statischen Selbstbild ist es jetzt so eben die Annahme, dass das Talent die Ursache für einen Erfolg ist. Und wenn man sich anstrengen muss, also wenn man sich richtig Mühe geben muss, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man eben kein Talent hat. Und ein Misserfolg in einem Bereich ist dann sozusagen auch wird als grundsätzliches Versagen angesehen. Und das dynamische Selbstbild geht eben davon aus, dass Talente entwicklungsfähig sind. Dass wir uns eben weiterentwickeln können. Und ja, ich glaube, da bin ich auch dabei. Das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren und Monaten gelernt, mich da mehr auf dieses wir können uns ändern, wir sind nicht irgendwie statisch, weil wir können auch unsere Fähigkeiten ausbauen. Es gibt ganz viele Sachen, die wir lernen können. Es ist einfach die Frage, ob wir sie lernen wollen und ob wir die Zeit und die Muße dafür haben, irgendwie 10.000 Stunden Zeichnen zu üben. Oder auch 10.000 Stunden Singen zu üben oder irgendeinen Sport so lange zu machen, bis wir eben so gut sind. Aber auch im Hobbybereich müssen wir das ja auch gar nicht. Also es geht einfach, im Hobbybereich ist es jetzt auch für mich zum Beispiel so, ich lasse mich eben von Misserfolg nicht mehr entmutigen. Also, weil ich weiß, okay, muss ich halt ein bisschen mehr noch üben. Muss ich halt irgendwie nochmal ribbeln und nochmal stricken. Und siehe da, beim zweiten Mal klappt es. Oder auch beim dritten Mal. Und das finde ich, einen spannenden Ansatz und möchte euch dann irgendwie auch ein bisschen anstoßen, in die Richtung zu denken. Also, ja, vielleicht euch auch mal von eurem Begriff zu Talent und Begabung ein bisschen zu verabschieden und auch nicht mehr irgendwie davon zu sprechen, dass ihr in irgendeinem Bereich kein Talent habt, sondern vielleicht eher zu sagen, also statt ich habe kein Talent zum Schlittschuhfahren, einfach zu sagen, ich habe irgendwie nicht die geringste Lust und Muße, Schlittschuhfahren zu lernen. Und deshalb kann ich es auch nicht. Das ist, glaube ich, entspricht, glaube ich, eher der Wahrheit. Das war alles korreliert. Also da ist heute mal wieder, da ist aber heute wirklich alles korreliert, oder? Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Stellt mir Fragen, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich rede furchtbar gerne. Ich rede auch furchtbar gerne weiter über das Thema Talent und ich rede auch furchtbar gerne weiter übers Zeichnen oder beziehungsweise übers Zeichnen lernen. Ihr könnt ja meine Ergebnisse meistens auf Instagram auch sehen. Und für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, da passiert was. Ich mache da irgendwie Fortschritte. Dieses Üben, das bringt was. Ich hatte jetzt auch vor 3 Wochen und letztes Wochenende jeweils einen ganztägigen Zeichenkurs in der Volkshochschule und das war auch nochmal so ein richtiger Boost, fand ich. Also einmal 8 Stunden, acht Stunden war fast ein bisschen zu anstrengend, und das zweite Mal 6 Stunden wirklich mit Zeichnen zu bringen und zu zeichnen und Feedback zu bekommen und seine Arbeiten mit anderen zu besprechen und die Arbeiten anderer zu sehen, es ist sehr spannend. Also ich fand es sehr toll mit diesem Zeichenkurs und ich glaube, ich werde da irgendwie auch mutiger sein und auch mich mal bei diesen Urban Sketching Treffen zum Beispiel da mal mit hingehen und mit anderen zusammen das zu machen und da zu schauen und ja, werde vielleicht auch weniger gehemmt sein, in der Öffentlichkeit zu zeichnen. Das ist so wie mit dem öffentlich Stricken oder mit dem öffentlich Spinnen. Da tat ich mich am Anfang auch sehr, sehr schwer mit. Ich glaube, mit dem Spinnen auch immer noch. Also Stricken finde ich ist okay. Da gucken irgendwie ja auch nicht mehr so viele Leute, weil es irgendwie so, ja, doch ein bisschen alltäglicher geworden ist. Spinnen, ja, eher nicht so. Das ist dann schon so, zieht da doch zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Und Zeichnen in der Öffentlichkeit finde ich, traue ich mich überhaupt nicht, weil irgendwie, also Zeichnen ist für mich, also ich habe das Gefühl, ich habe die Angst, was, wenn ich zeichne, dann irgendwie jeder sofort kommt und guckt. Vielleicht passiert es auch gar nicht, aber es ist ein bisschen absurd. Ich poste nachher meine ganzen misslungenen Zeichnungen auf Instagram, aber mag nicht, dass mir jemand beim Zeichnen über die Schulter schaut. Naja, so bin ich. Ich glaube, ich bin jetzt auch ein und sonst so Segment und habe eigentlich alles, was ich mir hier aufgeschrieben habe, was ich sonst so mache, in diesem ganzen Gewurschtel hier, was ich fabriziert habe, eigentlich schon mitbesprochen. Also ich habe Papier stehen, Handschrift, ja, habe ich habe ich erwähnt, ja, ich schreibe. Ich habe eine Handschrift, nein, ich habe zwei Handschriften. Ich lerne immer noch zeichnen. Ich mache manchmal auch so Lettering. Lettering ist ja so dieses modern Calligraphy, also Zeichnen von Buchstaben in schöner Art und Weise, und das geht super auf diesem iPad mit diesem in digital. Das macht total Spaß. Das mache ich gerade noch, also es mopst mir auch alles die Zeit vom Handarbeiten, und es ist alles ganz wunderbar, und ich glaube, damit belassen wir es für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich vor allem die bis hierhin durchgehalten haben. Ich freue mich, wenn ihr mir Rückmeldung gebt. Ihr könnt mir auch gerne, wenn ich zu viel über Dinge rede, die nicht mit Handarbeiten zu tun haben, dann lasst es mich auch wissen. Dann versuche ich das mal wieder ein bisschen zurückzufahren. Und vielleicht habt ihr auch Fragen zum Handarbeiten, zum Nähen, zum Stricken, die ihr mir gern stellen wollt. Also dann auch her damit. Und ansonsten bleibt mir gewogen. Ihr findet mich auf Ravelry, dort heiße ich Damn Snob. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram, da heiße ich auch Damn Snob. Ihr findet die Shownotes zu diesem Podcast bei ausfasernd.podigy.io, und ihr findet dort auch die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Und ihr habt außerdem noch die Möglichkeit, mir eher eine E-Mail zu schreiben an ausfasernd@mail.de. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.